Streit? Lieber nicht vor Gericht mit Rudolf Thieme.
Hallo zum Streitgeflüster der DGA Baum. Unser heutiges Thema, kann KI eine Lösung zur außergerichtlichen Streitbeilegung sein, werde ich mit meinem heutigen Gast, Professor Thomas Mokorn von der Hochschule Mainz, diskutieren. Hallo Thomas.
Hallo Rudolf, freut mich, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Professor Thomas Mokorn, der an der TU Darmstadt Architektur studierte, entwickelte dort seine Faszination für Software und digitale Lösungen. Für seine digitalen Lösungen erhielt er bereits zahlreiche Auszeichnungen. Seit 2021 lehrt er an der Hochschule Mainz am Lehrstuhl Entwerfen und digitale Konstruktion. Ich freue mich und bin sehr gespannt auf unser Streitgeflüstergespräch mit Professor Thomas Mokorn. Und nun nochmals, hallo Thomas.
Hallo Rudolf. Ich bin eigentlich nicht der Typ, der verbessert, aber tatsächlich, es ist schön, dass du meinen Nachnamen Mokorn aussprichst. Das ergibt ihm so einen französischen Hauch, aber es ist tatsächlich ganz banal Mokorn.
Okay.
Aber es hört sich schöner an, wenn du Mokorn
sagst. Ja, das hat sich so ein bisschen für mich leichter angehört und flüssiger. Aber es ist wunderbar. Thomas, du beschäftigst dich seit langer Zeit mit digitalen Lösungen und seit ein paar Jahren mit der KI. Dein LinkedIn-Leitspruch lautet Offline is the new online. Ist das zeitgemäß? Und passt das zu KI, lieber Thomas?
Das ist eine gute Frage. Und ich würde mal damit antworten, muss man denn immer zeitgemäß sein? Wenn man der Zeit voraus sein will, muss man ja tatsächlich auch mit anderen Thesen um die Ecke kommen. Also tatsächlich ist dieses Offline-Sein für mich eher eine Zukunftsperspektive, die erst durch KI möglich wird. Das ist eigentlich im Grunde damit gemeint, gar nicht so sehr die Idee, jetzt komplett Technologie zu verbannen und sich irgendwo in den Urwald zu begeben, sondern perspektivisch die Technologien so zu nutzen, dass sie tatsächlich auch dem ursprünglichen Zweck dienen, uns das Leben einfacher und entspannter zu machen, als für unnötigen Stress.
Ja, das hört sich gut an. Das heißt, du möchtest auch so ein bisschen Freiheit damit genießen dürfen. So verstehe ich es zumindest.
Genau, also ich möchte, dass die Technologie endlich ihr Versprechen einlöst und uns wirklich Freiheit verschafft, weil ich bin tatsächlich auch ein sehr technophiler Mensch, aber man guckt ja dann mal so ein bisschen mit einem Alter rückblickend zurück und stellt fest, dass viele dieser Versprechen nicht eingehalten wurden. Also Technik macht uns ja tendenziell eher abhängiger und erzeugt deutlich mehr Stress, als dass sie wirklich viel mehr Lebensqualität erzeugt hat. Zumindest auch da muss man natürlich differenziert sein. Also ich glaube, wir sind alle froh über eine Waschmaschine und eine Spülmaschine, aber eben viele andere technologische Entwicklungen haben nicht dazu beigetragen, dass wir ein entspannteres Leben führen.
Das stimmt allerdings. Wir haben uns bei einer Veranstaltung getroffen und kurz austauschen können. Thema war KI natürlich, aber auch die außergerichtliche Streitbeilegung. Und du hast mit viel Leidenschaft erzählt, was KI alles leisten kann. Beschreibe doch mal bitte, was du damit genau meinst. Was ist auch deine Motivation zum Thema KI? Weil ich bin da ein bisschen kritischer vielleicht als du. Aber ich bin mal gespannt, was du jetzt darauf antwortest.
Also für mich hat KI, wenn man jetzt bei dem Begriff künstliche Intelligenz bleiben will, ich finde, das ist jetzt auch erstmal nur ein Begriff, mit dem sich viele vertraut gemacht haben. Ich finde tatsächlich die Begrifflichkeit von Yuval Harari passender, der nicht von der künstlichen Intelligenz spricht, sondern von einer Alien Intelligence. Das finde ich, trifft es tatsächlich, weil es gar nicht so sehr künstlich ist. Also schlussendlich ist es einfach nur anders, ja. Und was ich vor allem darin sehe, ist ja, dass man mit großem Aufwand, ich sag mal, die Fähigkeiten oder die kognitiven Fähigkeiten vor allem des Menschen digital nachgebildet hat. Also die Neurowissenschaften haben ja sehr viel dazu beigetragen, unser Gehirn ansatzweise zu entschlüsseln, Funktionsmechanismen so zu entschlüsseln, dass man sie zumindest abstrakt in ein digitales Modell überführen kann. Und das ist natürlich eine völlig neue Technologie im Vergleich zum Internet oder zum Computer oder zum Auto, was ja für die meisten immer einfach nur ein Werkzeug bleibt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass KI eigentlich nicht nur diesen Werkzeugstatus hat, sondern gerade weil es eben sehr stark an den Fähigkeiten des Menschen orientiert ist, eigentlich eher wie ein Partner zu verstehen ist, wie ein Denkpartner im Moment noch, weil es einfach kein physiologisches Modell von KI gibt, sondern es ist ja schlussendlich erstmal nur Software. Aber ich verstehe KI für mich persönlich immer mehr als Denkpartner und nicht nur als reines Tool. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass wenn man davon ausgeht, dass KI tatsächlich den Fähigkeiten des Menschen nachempfunden wird, also zumindest das, was wir jetzt als kognitive Fähigkeiten bezeichnen, dass das in allen unseren Lebensbereichen sinnvoll einzusetzen ist. Also überall, wo wir mit Sprache kommunizieren, sind KI-Modelle einfach eine sehr wertvolle Ergänzung, weil die ja tatsächlich auch, wie viele Menschen in den letzten Jahren festgestellt haben, auch mit natürlicher Sprache funktionieren. Und ich glaube, das ist etwas, was einfach den Zugang zu dieser Technologie extrem vereinfacht. Man muss nicht hunderte Seiten von irgendwelchen Handbüchern wälzen, sondern man kann direkt in seiner Sprache mit dieser Maschine, würde ich mal sagen, kommunizieren und direkt losarbeiten. Das ist, glaube ich, eine völlig andere Art als das, was wir bisher von anderen Technologien kennen.
Ah, okay, das hört sich ziemlich interessant an. Aber du sprachst auch davon, dass es Veränderungen der Technologie gibt und auch darauf natürlich hinzuweisen, ist natürlich auch eine maßgebliche Aufgabe von dir. Die siehst du, glaube ich, auch so. Aber als jemand, der ja vorangeht, gerade als Hochschullehrer ja vorangeht, hast du bestimmt auch eine Idee, was KI zunächst erst einmal in der außergerichtlichen Streitbeilegung erledigen könnte. Konkret gefragt, was könnte denn KI theoretisch, gehen wir erstmal nur theoretisch an die Sache ran, in der außergerichtlichen Streitbeilegung erledigen?
Also ich hatte ja eben schon gesagt, dass die ganzen KI-Systeme, gerade sprachorientierte KI-Systeme, natürlich insofern dafür prädestiniert sind, weil sie ja unsere Sprache entschlüsseln und interpretieren. Jetzt können natürlich Kritiker sagen, das sind ja alles nur statistische Systeme, die mit gewissen Wahrscheinlichkeiten das nächste Wort prognostizieren und dann gibt es noch eine gewisse Unschärfe, damit die Antwort immer was anderes bedeutet. Das ist in vielerlei Hinsicht vielleicht erstmal so korrekt. Aber es gibt natürlich viele Unternehmen, die mittlerweile spezifisch trainierte Modelle haben, die eine gewisse Transparenz und Nachvollziehbarkeit haben. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel gerade beim Thema Streitbeilegung, dass man ein Schiedsrichtersystem hat, so will ich es mal nennen, was mit Sprache funktioniert, und zwar mit einer Sprache, die für beide Seiten gleichermaßen als Zugang zur Verfügung steht. Da geht es nicht darum, wer den potenziell besseren Anwalt hat, der irgendwie eine findigere Formulierung findet, sondern der einfach als Kommunikationsschnittstelle für beide Seiten gleichermaßen funktioniert. Das finde ich erstmal eine wichtige Voraussetzung bei einer Streitbeilegung, dass man ein System hat, was von beiden Seiten erstmal akzeptiert wird. Und da sehe ich quasi die KI als in Anführungsstrichen objektives System prädestiniert. Also weil bei allen anderen Verfahren, wo Menschen im Grunde die Mediationsrolle oder die Schlichtungsrolle haben, würde ich sagen, ist es immer schwierig, einen Menschen zu finden, der ausgewogen zwischen den beiden Parteien entscheiden kann. Und ich glaube, da sind Systeme, die für beide Seiten erstmal objektiv sind, ehrlicherweise prädestinierter, als hier einen Menschen einzusetzen, der immer irgendwo gewisse Vorbehalte oder auch Prägung hat. Ich glaube, das ist zumindest von der Theorie her für mich plausibel. Gleichzeitig weiß ich, dass es auch irrsinnig schwierig ist, KI-Modelle zu entwickeln, die komplett verzerrungsfrei sind. Das ist ja diese Diskussion, die gerade auch bei KI geführt wird, über das Thema Bias. Ich finde die englische Bezeichnung ist tatsächlich passender als Verzerrungen, weil wenn man es mit Verzerrungen übersetzt, ist es für viele Menschen erstmal nicht ganz plausibel. Aber das ist, glaube ich, dann der Schlüssel für diese Technologie, dass man ein Modell entwickelt, was wirklich verzerrungsfrei in solchen Streitigkeiten eingesetzt werden kann.
Okay, das heißt also, ich habe so ein paar Stichworte mal mitgenommen, einmal Schiedsrichter, dann, ich glaube, Objektivität so ein bisschen habe ich als Stichwort mitgenommen und vielleicht da nochmal zurückzukommen. Wenn ich das richtig verstehe, meinst du, glaube ich, so ein Schiedsrichter beim Fußball zum Beispiel? Mhm. Und wenn ich das weiterspinne, ist es ja so, dass die KI der Schiedsrichter sein soll. Und wenn ich das jetzt auf den Fußballplatz mal übertrage. Ich weiß, du bist leidenschaftlicher Hobbyfußballer, genauso wie ich auch. Also von daher sprechen wir an dem Punkt zumindest schon mal die gleiche Sprache. Wir verstehen, was Abseits ist, wir verstehen alles, was mit dem Tor zu tun hat, was Auslinie ist und so weiter. Aber jetzt meine Frage ist es, wenn du auf den Schiedsrichter konkret zurückgehst, ist es doch eigentlich so, es gibt auch unterschiedliche Schiedsrichter in der Qualifikation. Also nehmen wir mal Landesliga, Erste Liga, Zweite Liga. Wenn wir jetzt diese allgemeingültige Diskussion hinsichtlich dieser Qualität mal führen, würde es ja bedeuten, dass es denn unterschiedliche qualitativ gute oder schlechte oder bessere KIs geben könnte.
Ja, was die Menschen als Schiedsrichter angeht, gebe ich dir da vollkommen recht. Und wir kennen ja, glaube ich, alle, die jetzt zumindest ein bisschen mit dem Fußball verbunden sind, kennen die Diskussion um die Video-Referees. Das hat ja Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte gebraucht, bis es eine Akzeptanz dafür gab, dass die Tatsachenentscheidungen von Schiedsrichtern, die auf dem Platz getroffen werden, hinterfragt werden oder dass es quasi die Möglichkeit eines Korrektivs gibt und dass für bestimmte kritische Entscheidungen eben bei wichtigen Spielen die Videoreferees zum Einsatz kommen. Und das ist zwar nicht wirklich direkt vergleichbar mit dem Einsatz von KI, aber es zeigt eigentlich die Richtung, dass man gesehen hat, der Mensch als Schiedsrichter hat so oft fatale Fehlentscheidungen getroffen, und da geht es ja dann auch sehr schnell um Millionen, dass man natürlich dann irgendwann gezwungen war, sich dem Thema Videoreferee anzueignen, um Abseitsentscheidungen oder Torentscheidungen ganz klar messbar zu machen. Und ich glaube, diese Analogie wird es vielleicht auch in diesem Streitigkeitsverfahren geben, wo man merkt, dass natürlich auch Menschen und Richter natürlich auch hin und wieder Fehler machen. Und ich glaube, das ist ja etwas Menschliches, Fehler zu machen. Und kann man sich ja auch nicht so wirklich vorwerfen. Und sicherlich wird KI, ich weiß nicht, ob man bei KI von Fehlern sprechen kann, aber KI wird auch sicherlich Entscheidungen treffen, die für den einen fragwürdig und für den anderen überzeugend sind. Aber ich glaube, so ein objektives System wie ein Videoreferee, der dann tatsächlich mit der Videokamera nachmessen kann, war nun das Knie im Abseits oder nicht, das gibt ja am Ende allen Beteiligten ein besseres Gefühl, weil man dann genau sieht, okay, es war wirklich Abseits. Ja? Weil diese ganzen Diskussionen, die es ja immer gab, bevor es den Videoreferee gab, hieß es immer, ja, das war kein Foul, das war kein Abseits. Und davon leben ja in Anführungsstrichen diese Streitigkeiten. Und das war auch immer schön, am Montag dann darüber diskutieren zu können. Aber gerade bei den Streitigkeiten, worüber wir reden, geht es ja um ganz andere Themen. Ja, und da ist ja eigentlich der Wunsch, auch eine schnelle Entscheidung herbeizuführen. Und wenn man sofort ein System hat, was identifizieren kann, das war ganz klar Tor, das war ganz klar Abseits, dann würde ich mal sagen, sind beide Seiten eigentlich ganz gut beraten, das zu unterstützen.
Ja, das bedeutet aber auch, dass man die KI mit Informationen erst einmal füttern muss, trainieren muss auch. Wie würde das jetzt aus deiner Perspektive erstmal sein? Wir sprachen irgendwann mal mit dem Thema oder das Thema LM an. Vielleicht kannst du da nochmal zwei, drei Sätze zu sagen.
Also genau, diese spezifischen Modelle sind natürlich ganz essentiell für so eine spezifische Domain, also für so einen Fachbereich wie jetzt diese Streitigkeiten. Und von meiner laienhaften Einschätzung her würde ich sagen, es gibt irrsinnig viele gut dokumentierte Streitigkeiten, die natürlich den gesamten Prozess sicherlich abbilden und die eine ideale Datengrundlage wären, um ein spezifisches trainiertes LLM zu erzeugen. Und diese LLMs, also sogenannte Large Language Models, ist im Grunde diese umgangssprachliche Kurzbezeichnung für Chatmodelle, die halt mit bestimmten Sprachdaten trainiert wurden. Also da wurden ja Millionen Euros oder US-Dollar investiert, um die Modelle von OpenAI, von Grok, von Mistral, von Anthropic mit spezifischen Texten zu trainieren. Und das, kleiner Exkurs, das ist ja quasi, man spricht umgangssprachlich immer vom gesamten Internet. Das ist es natürlich nicht. Also man hat quasi ein feines Destillat des Internets herausgepickt, also exemplarisch vielleicht die ganzen Wikipedias oder sonstige Literaturen, wo man weiß, okay, das ist hochwertige Information, die nimmt man und füttert quasi das spezifische KI-Modell. Und so könnte man das ja auch mit einem Streitigkeits-LLM machen, was mit spezifischen Daten, Dokumenten trainiert ist, mit spezifischen juristischen Dokumenten, um sicherzugehen, dass dieser Streitigkeitsbot auch wirklich relevante Daten hat, um hier eine entsprechende objektive Entscheidung zu erzeugen. Also ohne dass ich das jetzt technisch im Detail wirklich genau erklären könnte, bin ich mir sicher, dass das grundsätzlich funktionieren wird.
Ja, okay. Kann ich sogar gut nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass das funktioniert. Wobei wir erstmal, glaube ich, die Hürde schaffen müssen, dass die LLMs sind ja, soweit ich es zumindest weiß, sehr viel mit aus dem amerikanischen Bereich gefüttert, derzeit zumindest noch. Und dadurch, dass es ja eigene Software oder ein Plugin ist oder so, müsste es wahrscheinlich erst einmal auf den deutschen Markt noch ein Stück weit trainiert werden, damit wir diese Plugins oder die eigenständige Software dann auch so zur Verfügung haben, damit wir sie vollständig verwenden können.
Ja, also das ist natürlich in vielen Fällen erstmal so richtig. Gleichsam ist es so, dass man sieht, dass dieser Markt sich natürlich den Anforderungen anpasst und es immer mehr Anbieter gibt, die autarke Chatbots entwickeln. Das heißt, ich kann ein LLM, was im Internet zur Verfügung gestellt wird. Es gibt zum Glück viele Open-Source-Anbieter, die also ihre LLMs kostenlos zur Verfügung stellen. Ein bekanntes Beispiel ist sicherlich DeepSeek, was ja auch vor einigen Monaten für sehr viel Furore gesorgt hat. Und dieses LLM kann ich runterladen und auf meinem Laptop vollkommen autark betreiben. Das heißt, ich kann mich von allen Internetanflüssen, von allen anderen Datencentern entkoppeln und quasi auf meinem lokalen Laptop einen Chatbot betreiben, den ich dann natürlich auch mit sensiblen Daten füttern kann. Und das ist etwas, was eigentlich jetzt in den letzten Monaten sehr stark an Entwicklungsgeschwindigkeit zunimmt, weil natürlich damit viele Sorgen von großen und mittelständischen Unternehmen erstmal ad acta gelegt sind, die natürlich nicht so freizügig ihre Daten oder ihre Dokumente auf irgendwelche US-amerikanischen Server laden möchten, sondern lieber in ihrem kleinen geschützten Bereich arbeiten möchten. Und das ist mit solchen Tools durchaus möglich, dass ich als potenzieller Streitschlichter ein System auf meinem Laptop betreibe, dann sensible Daten hinterlege und daraus dann eine potenzielle Streitigkeitsentscheidung ableite und damit auch gleichzeitig auch die europäischen Richtlinien für den Datenschutz gewährleisten kann.
Ja, super. Das finde ich sehr interessant und sehr spannend. Und ich finde es auch ganz interessant, mit dir über dieses Thema, was ja doch medial sehr kontrovers diskutiert wird, zu sprechen. Was bedeutet denn für dich KI, also für dich persönlich und natürlich auch für deine Lehre?
Also für mich persönlich, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, hat sich das wirklich zu einem Denkpartner entwickelt. Also es gibt kaum noch Entscheidungen, also natürlich gibt es noch viele Entscheidungen, ich sage mal familiäre Entscheidungen, die treffe ich dann schon noch alleine, aber es gibt viele andere Entscheidungen, wo ich tatsächlich unterschiedliche Chatbots einsetze, um mir ein Bild zu machen, wofür ich früher irrsinnig lange gebraucht hätte. Ein ganz pragmatisches Beispiel, bevor wir jetzt unser Gespräch hatten. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Wohnwagen, ja. Und da kann man natürlich irrsinnig viel Zeit mit verbringen. Aber es ist jetzt in dem Fall mit Perplexity der Suchmaschine sehr einfach, meine Bedürfnisse zu formulieren, mein Setup mit der Familie, dann die Price Range und alles, das formuliere ich als Frage und ich kriege in Sekunden eine super Übersicht über aktuelle Modelle, Vor- und Nachteile, die ganzen typischen Themen, die man sonst immer mühsam im Internet recherchiert, kriege ich auf Knopfdruck vorbereitet. Ja, und das sind natürlich Sachen, wo ich mir denke, da spare ich irrsinnig viel Zeit, nicht nur bei einer Kaufentscheidung, sondern bei vielen anderen Sachen. Das hat für mich meine Arbeitsroutinen komplett verändert, weil ich eigentlich immer zuerst überlege, kann ich dafür sinnvoll irgendein KI-Tool einsetzen oder nicht? Und wenn ich dann sage, nein, das mache ich lieber selber, dann mache ich das. Aber ich würde mal gefühlt sagen, die Hälfte meiner Arbeitsprozesse lassen sich deutlich erleichtern durch den Einsatz von KI. Und der zweite Teil deiner Frage ist mindestens genauso spannend. Was bedeutet das für die Lehre? Ich kann natürlich jetzt erstmal nur über meine Lehre sprechen, aber ich glaube, die Relevanz für alle Bildungsstufen ist extrem groß. Also man sieht ja, wie China damit umgeht. Die haben KI als Pflichtfach schon in Grundschulen aufgenommen. Das finde ich ganz essentiell. Natürlich auch immer kindgerecht. Es geht natürlich nicht darum, jetzt alle zu Lakaien der KI zu machen, aber man muss natürlich verstehen, wie die Systeme funktionieren, wofür kann ich sie einsetzen, was kann ich damit besser, was kann ich damit schlechter machen. Und ich finde den Einsatz von KI schon in den ganz kleinen Altersbereichen sehr, sehr sinnvoll. Und für mich in der Lehre bedeutet das konkret, dass ich die Chancen darin sehe, wirklich individuelle Lernpläne zu erzeugen. Also man kennt es ja aus seinem klassischen, aus seiner Bildungsvergangenheit, alle, die studiert haben, wissen, es gibt Vorlesungen, es gibt Hausarbeiten, Seminare, das ist alles zu meinem Empfinden nicht mehr zeitgemäß. Und ich will tatsächlich jetzt konkret im nächsten Wintersemester mit meinen Studierenden das Experiment wagen, dass wir im zweiten Semester, wo wir ganz pragmatisch über Holzkonstruktionen sprechen werden, dass jeder Student oder jede Studentin sich ihren eigenen Lehrplan erstellen lässt. Das heißt, die werden eingewiesen, wie sie entsprechend zu prompten haben und sollen sich für ihr Semester einen eigenen Lehrplan entwickeln, den sie dann entsprechend spezifisch abarbeiten. Damit kann ich Rücksicht darauf nehmen, dass jemand vielleicht schon eine Vorbildung hat, weil er Schreiner oder Zimmerer ist. Jemand anders hat vielleicht gewisse andere Vorlieben und damit habe ich die Möglichkeit, nicht einen einzigen Lehrplan zu haben für meine 30 Studierenden, sondern jeder der 30 Studierenden kann sich einen eigenen Lehrplan entwickeln, den ich natürlich moderiere und überprüfe. Aber jeder kann das dann in seiner Geschwindigkeit durcharbeiten mit seinen spezifischen Schwerpunktthemen. Das finde ich eigentlich auch der für mich jetzt persönlich einen sinnvollen Umgang mit diesen völlig neuen Möglichkeiten.
Ja, finde ich super. Ich habe so ein bisschen immer noch die Sorge in meinem Kopf, der typische Hollywood-Film, so Science-Fiction-mäßig, KI-mäßig, alle Daten werden geklaut, ich werde lasern und so. Da sind wir, glaube ich, meilenweit eigentlich von weg. Das ist auch eine falsche Darstellung von KI. Und ich glaube, da muss der Mensch auch erstmal hingeführt werden, dass es eben nicht so ist, wie so in so billigen Hollywood-Filmen, wo das so schön dargestellt wird. Du schmunzelst so ein bisschen, weil ich gerade so auf dem Bild sehe. Willst du was zu antworten vielleicht, oder?
Ja, also ich sag mal, diese gläserne Geschichte, ich glaube ehrlicherweise, dass wir so weit gar nicht davon entfernt sind, sondern viele Menschen geben ja bereitwillig und völlig unreflektiert ihre Daten komplett preis. Also ich persönlich nutze kein Social Media, aber Social Media lebt ja ausschließlich davon, dass alle Nutzenden ihre Daten kostenlos zur Verfügung stellen. Nur dadurch kann ich im Grunde Werbemaßnahmen akquirieren, die Milliarden einspielen, weil ich die Werbung gezielt an meine Plattform ausspielen kann. Und wenn man sich einige Studien anschaut, dann ist es ja tatsächlich so, dass viele dieser Social-Media-Plattformen, gerade wenn man sie in Kombinationen betrachtet, dass die ja mittlerweile besser über mich Bescheid wissen als ich selbst.
Ja, also
da gab es ja diverse Experimente und Studien, die das auch belegt haben, wenn man wirklich eine jahrelange Historie auf Facebook, Instagram und Co. aufgebaut hat, dass man dann am Ende so transparent war, und zwar nicht nur mit den Daten, die man preisgegeben hat, sondern natürlich auch implizit über sein Verhalten, also wie man kommentiert, was man kommentiert, wie man schreibt, was man liked, das ist ja quasi auch ein Spiegel der inneren Persönlichkeit und das finde ich schon erschreckend. Deswegen bin ich äußerst kritisch, was diese sozialen Medien angeht, um nicht zu sagen hyperkritisch. Und ich bin auch froh, dass in der aktuellen Diskussion da ein Umdenken stattfindet, dass immer mehr Länder feststellen, okay, wir brauchen da Regulatorien. Wir müssen den Kindern bis zu einem gewissen Alter den Zugang zumindest erschweren, also ähnlich wie mit dem Rauchen. Da war man ja irgendwie auch relativ schnell sich einig, dass man das irgendwie reguliert. Und ich glaube, diese Notwendigkeit besteht für den digitalen Bereich mindestens genauso. Ja, da sind wir ehrlicherweise sehr verantwortungslos mit umgegangen. Ich habe neulich auch irgendwo gelesen, dass man, ich meine, gerade meine Generation ist ja jetzt eher so die Erziehungsgeneration. Wir gehen es gibt ja diese klassischen Helikoptereltern, die total sorgsam ihre Kinder erheben und pflegen in der Realität. Also die stehen quasi unter der Schaukel, damit sich das Kind nicht wehtut. Also in der analogen Welt sind wir extrem vorsichtig, aber sobald die Kinder dann ins Digitale abdriften, entlassen wir sie in eine völlige Verantwortungslosigkeit. Und das ist, finde ich, das trifft den Punkt sehr gut, dass man eigentlich im Digitalen die letzten Jahre total entspannt war, aber eigentlich gar nicht die Gefahren gesehen hat.
Genau so ist es. Wir haben allgemein jetzt mal über das Thema KI gesprochen, welche Möglichkeiten KI bieten, welche Vielfalt natürlich. Kommen wir mal zurück zu außergerichtlichen Streitbeilegen. Werden wir mal ein bisschen konkreter. Nehmen wir einfach mal an, du würdest jetzt Mediator sein und du würdest für Parteien beauftragt werden, einen Konflikt zu lösen. So, und jetzt sagst du, ich würde gerne KI einsetzen. Und jetzt frage ich mich, als Laie, wie soll das gehen?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich jetzt auch erstmal nur rein hypothetisch beantworten kann. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, welche Tools man eigentlich entwickeln müsste, um solche Streitigkeiten wirklich beilegen zu können. Aber mal hypothetisch gesprochen, man hat den Aufwand betrieben, über ein Forschungsprojekt oder was auch immer, so eine spezifisch trainierte KI-Modell zu entwickeln. Dann wäre ich schon glaube ich, in der Lage, beide Streitparteien dahingehend zu briefen, beziehungsweise die Akzeptanz abzufragen, dass so eine objektiv trainierte KI auch als Schiedsrichter akzeptiert wird. Weil ich glaube, das ist natürlich der erste Schritt, ähnlich wie bei einem Mediator. Der muss ja auch von beiden Parteien akzeptiert werden, dass man einen Streitigkeitsbot entwickelt, der grundsätzlich transparent ist und auch eine Akzeptanz für beide Parteien hat. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass jede Partei, manchmal sind es ja auch mehr als zwei, ihren eigentlichen Standpunkt mal erläutern und dann auch die Argumentation darlegen, um sich dann von einem Bot erläutern zu lassen, ist das schlüssig? Oder manchmal ist es ja auch hilfreich, die Position des anderen besser zu verstehen. Ja? Mhm. Also ich glaube, das ist ja jetzt, ob das Streitigkeiten in der Wirtschaft sind oder wo auch immer, das ist ja in der Regel immer ein Kommunikationsproblem. Also dieses Verständnis für die andere Seite, das hilft ja manchmal auch schon, das Problem zu lösen. Und ich glaube, auch da ist eine KI eigentlich hilfreich, die auch durch Nachfragen immer mal besser versucht, den anderen für die andere Partei verständlicher zu machen. Ich glaube, da gibt es auch eine Möglichkeit. Und ich sehe das schon so, dass man dann eigentlich den Faktor Mensch aus dieser Streitigkeitsthematik versucht zu reduzieren, auch eher als Moderator im weitesten Sinne, aber nicht als Entscheider. Ich glaube, die höchste Akzeptanz besteht dann darin, diese Streitigkeit zu moderieren, ja, aber die Entscheidung dann im Grunde von einem System treffen zu lassen, was von beiden Seiten eine gewisse Akzeptanz hat. Also auch da vielleicht hat es eine gewisse Analogie zum autonomen Fahren. Beim autonomen Fahren, in der Perspektive, die es vielleicht irgendwann mal gibt, geht man ja auch davon aus, dass die Autos sich dann irgendwann konfliktfrei koordinieren und dann auch eine gewisse Akzeptanz unter den Autos vorherrscht, wer denn Vorfahrt hat und wer auf den anderen Rücksicht nehmen muss. Und da wird man dann ja als Mensch auch nicht permanent hinterfragen, hat das Fahrzeug da vor mir jetzt eigentlich die autonome richtige Entscheidung getroffen oder nicht? Ich glaube, diese Akzeptanz für die Tools oder beziehungsweise das Vertrauen in diese Tools, das ist, glaube ich, der Schlüssel, um überhaupt mit diesen Tools arbeiten zu können.
Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Und deswegen kann ich das auch ganz gut nachvollziehen. Das bedeutet aber auch im Kern, dass die Datenbasis eigentlich eine gute sein muss, weil sonst kann aus der KI auch nicht das Gute rausgeholt werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Gleichzeitig möchte ich noch ein bisschen auf Aktivitäten dich ansprechen, was du in der Zukunft so siehst. Weil für anfallende Streitigkeiten, die in der Bau- und Immobilienwirtschaft natürlich da sind und die können, so wie du es ja sagst, durch KI vielleicht auch mitgelöst werden. Sie können nicht ganz alleine gelöst werden. Man braucht immer noch den Mensch dazu und die KI, glaube ich, als Ergänzung, so verstehe ich dich zumindest. Mhm. Und was denkst du, sind denn so außergerichtliche Streitbeilegungslösungen? Also wie könnte man die mit der KI denn begegnen? Wie könnte man die angehen?
Da stecke ich ehrlicherweise nicht so im Thema drin, weil diese Lösungsstrategien, jetzt mal perspektivisch gesprochen, sind ja meistens finanziell getrieben. Also meistens stehen ja finanzielle Interessen dahinter oder auch Zeitthemen. Ich glaube, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das sind ja Faktoren, die man oft in Streitbeilegung dann erst im Anschluss hat. Also ich meine, das eine ist ja immer Recht haben und dann Recht bekommen, ist ja dann meistens der zweite Schritt. Das finde ich schwierig. Da habe ich jetzt ehrlicherweise auch keine konkrete Lösungsidee.
Ja, ich habe da vielleicht eine Lösung. Du hattest in meinem Vorgespräch, deswegen habe ich dich vielleicht ein bisschen aufs Glatteis geführt, aber ist egal. Ist ja Streitgeflüstergespräch, das finde ich ja so spannend. Aber du hattest im Vorgespräch gesagt, vielleicht gibt es gar keine Streitigkeiten mehr, weil wir wasserfeste Verträge haben.
Das stimmt. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, also ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu der Juristerei, weil das ist ja, es gibt ja so ein paar Berufe, ehrlicherweise, die gibt es ja nur um ihrer selbst.
Oh je. Ich kriege ganz viel Post.
Zu nahe treten. Aber ich glaube, das ist ja wie beim Mediziner. Ja, also bei einem Arzt oder bei einer Ärztin, ja, da gehe ich ja hin, um gesund zu werden. Ja. Aber das ist ja auch der ganz normale Berufsethos. Und ich glaube, es ist auch bei uns Architekten, es ist genauso. Ich glaube, das ist in jedem Berufsstand so, dass man natürlich seinen Beruf entweder so macht, um Geld zu verdienen, dann verfolgt man eine etwas andere Strategie, oder man macht das, um einen zufriedenen Kunden zu hinterlassen. Ja, und zufriedene Kunden oder Klienten, die haben ja manchmal ganz andere Bedürfnisse als das, was ich jetzt in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, bin. Und das bringt man manchmal nicht in Einklang. Deswegen diese provokante These, dass natürlich viele Berufsgruppen nur davon leben, dass sie Murks machen, in Anführungsstrichen, weil dann werden sie dauerhaft beschäftigt. Ja, wenn ich als Klempner meine Dichtung so einbaue, dass ich alle paar Jahre wiederkommen kann, dann ist das für mich ja viel besser. Ja, also wir kennen das auch von vielen großen Unternehmen, die ihre Tintenstrahldrucker so bauen, dass ich alle 2 Jahre einen neuen Tintenstrahldrucker brauche. Also das ist ja kein völlig neues Thema. Ja, das heißt, um da jetzt mal so ein bisschen das
ja,
Thema
ja, ja.
zu abzufischen, ja.
Du hast gut die Kurve bekommen, muss ich fairerweise sagen.
Also weil schlussendlich betrifft uns das ehrlicherweise ja alle, ja.
Ja.
Und die Idee oder die These, die ich ja damit formuliert habe, ist, wenn man tatsächlich Verträge wasserdicht formulieren kann, die dann ehrlicherweise keinen Diskussionsspielraum mehr zulassen, dann kann das ja auch der erste Schritt sein, um das Thema Streitigkeiten einfach auch zu reduzieren. Das ist, würde da gerne kurze Metapher bringen. Bei uns in der Baubranche ist es ja auch so. Wir haben ja auch, wenn es darum geht, Trassen zu planen, Heizung, Lüftung, Elektro, müssen wir ja auch unterschiedliche Interessen vertreten. Und da kommt es auch mal zu Konflikten. Aber auch da gibt es Systeme, die eigentlich diese ganzen unterschiedlichen Interessen schon im Vorfeld konfliktfrei koordinieren. Und sowas könnte ich mir ja auch für Verträge vorstellen, dass wenn man unterschiedliche Vertragspartner hat, dass man die potenziellen Konflikte, die in bestimmten Punkten entstehen kann, eigentlich schon auch im Vorfeld versucht zu lösen, weil man auf diese großen Daten zurückgreifen kann. Also wenn ich jetzt in einer Kanzlei arbeite, zum ersten Mal so einen Vertrag aufsetze, fehlen mir ja oft diese Erfahrungsdaten. Wenn ich aber einen Bot habe, der mir die letzten 20 Jahre im Grunde als Datenmaterial zur Verfügung stellt, dann kann ich, glaube ich, auch andere Verträge entwickeln. Also es ist zumindest eine These, die für mich absolut plausibel ist.
Das nehme ich gerne zum Schlusswort. Die Verträge, die möglicherweise wasserfest sind, ist für mich zumindest ein gutes Schlusswort, um auf unseren am 26. September 2025 stattfindende jährliche Konferenz in der Hessischen Landesvertretung in Berlin hinzuweisen. Unser erstes Thema, welches du, lieber Thomas, präsentieren wirst, hat den Leitgedanken Faktor Mensch und künstliche Intelligenz gemeinsam in die Zukunft. Melden Sie sich zur Konferenz an und diskutieren Sie mit uns. Mit, natürlich. Ich freue mich auf deinen interessanten Vortrag mit deutlich mehr Einblicke in die KI. Und komme nun zu meiner letzten Frage, weil die ist immer in meinem Podcast die letzte Frage. Was möchtest du in unseren Zuhörern, oder was möchtest du unseren Zuhörern, so müsste es eigentlich richtigerweise heißen, zum Schluss noch mitteilen?
Haben Sie keine Angst vor KI? Ich glaube, das ist etwas, was ich in vielen Gesprächen mitbekomme. Es gibt in allen Berufsbereichen gewisse Vorbehalte und ich glaube, es ist wie elektrischer Strom. Also man kommt nicht mehr dran vorbei. Und ich finde, man darf nicht mit Angst agieren, sondern eigentlich eher mit kindlicher Neugier. Und so würde ich alle Zuhörer ermutigen, probieren Sie irgendein KI-Tool aus, probieren Sie einen Chatbot aus mit ganz trivialen Sachen und schauen Sie, was Sie daraus für sich ableiten können. Das ist wirklich eine sehr, sehr wertvolle Ergänzung, die uns da jetzt im Moment zur Verfügung steht.
Vielen Dank, Thomas. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit anderen. Abonniert den Podcast, schickt mir eure Ideen und Themen und teilt eure Eindrücke mit mir mit. Ob positiv oder negativ, ich freue mich auf jedes Feedback. Mail streitgeflüster@dgr-bau.de. Euer Rudolf Thieme.